habe ich Dämonen gesehen, auch Engel gesehen. Das war meine Erkrankung. Ich habe einen religiösen Wahn gehabt auch und habe auch nette Sachen gemacht. Ich habe zu den Pflegern auch Briefe geschrieben, Liebesbriefe. Oder ja, habe zur Pflegeschülerin gesagt, zum Beispiel sind die schöne Helena von Troja. Oder ja, also war er ein lieber Patient, aber total manisch, also schizoaffektiv.
Das ist Volkhard Menzel. Er erinnert sich an eine Zeit vor knapp 30 Jahren. Damals ist er als junger Mann an einer schizoaffektiven Störung erkrankt. Die Patienten haben oft Wahnvorstellungen. Sie sind mitunter sehr unruhig, haben Schwierigkeiten im Alltag, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Jetzt aber ist er seit längerer Zeit stabil. Dazu trage wesentlich ein Medikament bei, das er jeden Tag nimmt, sagt Menzel.
Die tut nicht weh, die eine Tablette. Also bin gut eingestellt.
Eine Tablette und die Dämonen verschwinden. Die Arznei, die Menzel nimmt, gehört zu einer Sorte von Medikamenten mit sehr langer Geschichte. Das Präparat gehört zu den sogenannten atypischen Neuroleptika. Sie gehören zur Wirkstoffgruppe der Neuroleptika. Diese gehen auf Entdeckungen zurück, die Wissenschaftler vor rund 70 Jahren gemacht haben. Der Psychiater Matthias Michel, in dessen Klinik Volkhard Menzel als Helfer mitarbeitet, erklärt, das sei typisch für sein Fach.
Wir greifen teilweise wirklich noch auf Medikamente zurück, die schon uralt sind.
Doch zu den uralten Psychopharmaka könnten bald Neuerungen kommen, hofft die Direktorin des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie Elisabeth Binder. Denn die Beschreibung des Gehirns habe zuletzt große Fortschritte gemacht.
Es ist eine methodische Revolution, dass wir das Gehirn in dieser Auflösung erkennen können.
Und diese Revolution bei der Beschreibung des Gehirns könnte dazu führen, dass nach Jahrzehnten einer großen Stagnation in der Behandlung mit Psychopharmaka Bewegung in die Versorgung psychisch Kranker mit Medikamenten kommt. Wenn man heute mit Menschen spricht, die wegen psychischer Probleme Medikamente nehmen, werden einem mit einer erstaunlichen Regelmäßigkeit immer wieder die gleichen, jahrzehntealten Wirkstoffe genannt. Gegen Depressionen verschreiben Ärzte oft selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, kurz SSRI. Sie sollen dafür sorgen, dass der Botenstoff Serotonin im Gehirn länger verfügbar bleibt und sich die Stimmung der Patienten aufhält. Serotonin wird oft auch als Glückshormon bezeichnet. Die Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine soll Ängste lindern. Ihre Wirkung entfaltet sich über ihren Einfluss auf den Botenstoff Gamma-Aminobuttersäure. Gegen Psychosen sollen unter anderem Neuroleptika helfen. Sie beeinflussen, wie der Botenstoff Dopamin im Gehirn verarbeitet wird. Volkhard Menzel zum Beispiel hat seit Jahrzehnten Erfahrungen mit Neuroleptika. Schon um seinen 18. Geburtstag herum wurde bei ihm eine schizoaffektive Störung diagnostiziert. Er hatte Wahnvorstellungen, war immer wieder Patient in psychiatrischen Krankenhäusern. Mit dem Medikament, das ihm sein Arzt verschrieben hat, seien seine Symptome gut unter Kontrolle, sagt der 45-Jährige.
Beim guten Behandler, einen Psychiater habe ich. Und ja, also die Nebenwirkungen sind so gering, dass der Nutzen stärker ist. Deswegen sage ich, never change a winning team. Ne? Also deswegen.
Denn die Nebenwirkungen von Psychopharmaka können beträchtlich sein. Patienten leiden bei manchen Medikamenten darunter, dass die Arzneien ein unkontrollierbares Zittern auslösen. Neuroleptika haben oft Einschränkungen in der Beweglichkeit als unerwünschten Nebeneffekt. Auch ein Abrutschen in Übergewichtigkeit ist nicht selten. Diese Erfahrung hat auch Volkhard Menzel gemacht.
Mit 72 Kilo rein in die Klinik, mit Medikamenten mit 20 Kilo nach 3 Monaten rausgegangen, das Gewichtszunahme. Das macht was mit einem auch. Ne? Das passt einem nichts mehr, man gefällt sich nicht mehr. Und Diabetes kann es auslösen, was ich alles, Erkrankung, das ist nochmal ein zweischneidiges Schwert. Und kleiner Nutzen steht im Vordergrund, aber ich wünsche mir natürlich für die anderen Patienten, die behandelt werden, Medikament, wo der Nutzen im Vordergrund steht und so wenig wie möglich Nebenwirkungen erleiden müssen.
Volkhard Menzel arbeitet im Klinikum am Weißenhof bei Weinsberg in Baden-Württemberg. Dort ist er Patientenbetreuer in Teilzeit. Auch dank der Medikamente, die er nimmt, ist er trotz der Diagnose schizoaffektive Störung stabil genug, dass er Patienten, die akute Probleme haben, unterstützen kann. Ärztlicher Direktor der Klinik ist Matthias Michel. Er hat vor rund 30 Jahren angefangen, als Arzt zu arbeiten. Seitdem sind im Arzneischrank der Psychiatrie kaum neue Medikamente dazugekommen, stellt er fest.
So eine richtige innovative Durchbrüche hat es eigentlich nicht gegeben. Immer leichte Verbesserungen und ein bisschen andere Ansätze. Aber so ein Medikament, wo wir mal sagen können, okay, damit können wir jetzt wirklich was richtig gut und neu machen, gibt es nicht.
Es spricht erst einmal nichts dagegen, Arzneien zu verschreiben, die schon lange auf dem Markt sind. Bei ihnen sind Wirkungen und Nebenwirkungen besser bekannt als bei neuen Präparaten. Doch keine Neuentwicklungen im Arzneischrank zu haben, heißt auch, keine Verbesserungen zu haben. Er wolle Forscherinnen und Forschern in der Industrie oder in Universitäten gar keinen Vorwurf machen, dass es wenig Bewegung auf dem Markt der Psychopharmaka gibt, betont Michel. Denn Medikamente zu entwickeln, die auf Fehlfunktionen des Gehirns einwirken, sei alles andere als einfach.
Dafür ist wahrscheinlich das Gehirn auch viel zu komplex und unsere Forschungsmöglichkeiten da noch nicht weit genug entwickelt. Ich hoffe, wir verstehen es irgendwann mal, aber im Moment gibt es tatsächlich Dinge, wo wir wissen, das wirkt, das hilft auch, aber wir wissen nicht genau, warum eigentlich.
Es ist schon lange bekannt, dass sich das menschliche Gehirn aus mehr als 80 Milliarden Nervenzellen zusammensetzt. Jede dieser Zellen kann mit vielen tausend anderen Zellen verknüpft sein. Signale werden dabei nicht nach einem simplen Lichtschaltermodell übermittelt, nach dem Muster aktiv oder nicht aktiv. Signale im Gehirn sind weit vielfältiger. Elektrische Reize spielen eine Rolle, aber auch die Chemie bestimmter Botenstoffe. Nicht umsonst heißt es immer wieder, die Zahl der Zustände, die ein menschliches Gehirn einnehmen kann, sei höher als die Zahl aller Moleküle im gesamten Universum. Und die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München, Elisabeth Binder, stellt beim Blick auf neue Forschungsergebnisse fest, die Komplexität des Gehirns ist noch viel größer als gedacht. In der Zeitschrift Science, einem der führenden Wissenschaftsjournale, wurde im vergangenen Herbst eine Zusammenfassung von 21 Forschungsarbeiten veröffentlicht, die das menschliche Gehirn sozusagen in einem Atlas neu kartografieren wollen. Das Ergebnis dieses Human Brain Atlas sei beeindruckend, sagt Binder.
Ich denke, es ist eine Revolution. Ich denke nur, eine Revolution braucht trotzdem manchmal Jahrzehnte, bis sie zu dem Ergebnis führt.
Es gibt mehrere Gründe, warum es noch einige Zeit dauern dürfte, bis die Psychiatrie die Früchte dieser Revolution ernten kann, die sich nach Ansicht der Institutsdirektorin derzeit ereignet. Ein Grund liegt darin, dass die neuen Erkenntnisse nicht nur dazu beitragen, das Gehirn besser zu verstehen. Die neuen Erkenntnisse machen den Forschern auch erst einmal klar, was sie alles noch nicht verstehen.
Wir haben wahrscheinlich so 1000 verschiedene Arten von Zellen im Gehirn. Und das ist sicher noch eine Unterschätzung, weil wir noch nicht von vielen Menschen das haben. Wir haben es an wenigen Menschen, auch noch nicht alle Hirnregionen. Und diese Komplexität und was diese Komplexität bedeutet, also wir kennen jetzt diese Komplexität, aber was sie genau bedeutet und wie wir sie auch nutzen können für therapeutische Effekte, ich glaube, da brauchen wir noch einige Forschungszeit dafür.
Was die Erforschung neuer Arzneien angeht, um Patientinnen und Patienten therapieren zu können, ist die Psychiatrie unter den verschiedenen medizinischen Disziplinen in einer Sonderrolle. In der Krebstherapie zum Beispiel wird seit Jahrzehnten erforscht, wie Krebs entsteht, um ihn dann möglichst gezielt und effektiv mit Medikamenten bekämpfen zu können. Wenn Krebszellen verschwinden und Patientinnen oder Patienten als geheilt gelten, wissen Onkologen in der Regel, welche Abläufe dahinter stehen. In der Psychiatrie ist das anders. Hier spielen sogenannte anekdotische Befunde eine wichtige Rolle. So wird es in der Medizin genannt, wenn Zufälle neue Erkenntnisse stiften.
Und dann haben wir Medikamente, wo wir anekdotisch herausgefunden haben, dass die Stimmungsveränderungen bei Patienten hervorführen, die dieses Medikament ja genommen haben, aus ganz anderen Gründen. Das war immer so die Geschichte. Die ganzen Pharmakotherapien in der Psychiatrie sind ja Zufallsbefunde.
Das seit Jahrzehnten bekannte Neuroleptikum Chlorpromazin beispielsweise geht bis auf die Entwicklung chemischer Farbstoffe vor über 100 Jahren zurück. Solche Farbstoffe wurden auch bei der Untersuchung von Zellen unter Mikroskop eingesetzt. Dabei zeigte sich, dass einige der Moleküle, die zum Einsatz kamen, eine antibiotische Wirkung hatten, dass sie also Bakterien abtöten konnten. Als Wissenschaftler in diese Richtung weiterforschten, entdeckten sie wiederum, dass Chlorpromazin auf Patienten eine beruhigende Wirkung hat. Diese Wirkung wurde dann bei der Behandlung von Psychosen genutzt. Auch die positive Wirkung, die Lithiumsalze bei vielen psychisch Kranken entwickeln, ist durch Zufälle entdeckt worden. Ärzte versuchten ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit Präparaten, in denen das metallische Element enthalten war, Gichtkranke zu heilen. Die Versuche waren erfolglos, doch im Laufe der Zeit zeigte sich, dass Lithium die Stimmung von Patienten beeinflusst. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts dann entwickelten Forscher zielgerichtet Medikamente, in denen Lithium enthalten war, um sie vor allem gegen Depressionen einzusetzen. Warum das metallische Element Kranken oft hilft, dafür gibt es keine abschließende Erklärung. Mittlerweile haben Forscher bei vielen Psychopharmaka untersucht, was hinter der zufälligen Entdeckung ihrer Wirksamkeit stehen könnte. Doch die Erkenntnisse sind begrenzt, stellt die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie Elisabeth Binder fest. Selbst bei Medikamenten, die als Neuerungen gelten, gibt es weit mehr Erkenntnisse darüber, welche Effekte sie haben, als Erkenntnisse, worin die Ursachen dieser Effekte liegen. So setzen Behandler beispielsweise in bestimmten Fällen auf den Wirkstoff Ketamin, um Depressionen zu bekämpfen, oder auch auf Psilocybin, das in Pilzen enthalten ist, die manche Menschen nutzen, um sich in einen Rauschzustand zu versetzen. Hier gibt es jeweils Hinweise darauf, dass die sogenannte Neuroplastizität des Gehirns eine Rolle spielt, also die Fähigkeit der Nervenzellen, sich neu zu verschalten oder bestehende Bindungen enger zu knüpfen. Aber auch bei Ketamin und Psilocybin gibt es mehr Fragen als Antworten.
Ich glaube, was man hat, ist ein Verständnis, an welche Rezeptoren diese Medikamente binden und welche vielleicht direkten Effekte auf diese Rezeptoren sie haben. Aber was die nachgeschalteten Wirkungen auf die Zellen und auf die Schaltkreise im Gehirn, welche Wirkungen es da gibt und wie lange die brauchen, das ist noch nicht wirklich bekannt. Also für keines der psychiatrischen Medikamente.
Wenn es in der Hirnforschung derzeit darum geht, das menschliche Gehirn möglichst genau zu vermessen, um eine Art Landkarte anzulegen, dann kannten, um in diesem Bild zu bleiben, die Forscher an vielen Stellen bislang etwa die Quelle und die Mündung bestimmter Flüsse. Aber sie wussten nicht, was zwischen Quelle und Mündung geschieht, welche Windungen die Flüsse des menschlichen Bewusstseins durchlaufen, welche Stromschnellen sie vielleicht überqueren. Mit dem Human Brain Atlas, also dem neuen Atlas des menschlichen Gehirns, den internationale Forschergruppen derzeit erstellen, könnte sich das ändern, hofft die Leiterin des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie Elisabeth Binder. Bei allen Hoffnungen weist sie allerdings auch immer auf die großen Herausforderungen hin, vor denen Forscherinnen und Forscher noch stehen. Ob etwa ein neu entwickeltes Krebsmedikament die gewünschte Wirkung haben könnte, lässt sich zunächst im Labor an Zellkulturen testen und kann in einer späteren Phase im Tierversuch erprobt werden. Wenn ein Präparat gegen Krebszellen im Körper etwa einer Maus wirkt, liefert das Forschern wichtige Erkenntnisse. Bei psychischen Erkrankungen ist eine solche Herangehensweise kaum möglich. Man kann nicht depressive oder schizophrene Mäuse züchten, um an ihnen zu testen, ob ein bestimmtes Medikament ihre Depression oder Schizophrenie wirksam bekämpft. Nur über indirekte Beobachtungen, etwa ob ein Medikament allgemein die Aktivität von Labortieren beeinflusst, lassen sich Effekte von Medikamenten im Tierversuch prüfen. Holger Rosenbrock, der beim Pharmakonzern Boehringer Ingelheim für die Entwicklung neuer Arzneien mitverantwortlich ist, findet trotzdem, dass in den vergangenen Jahren ermutigende Fortschritte in verschiedenen Bereichen der Hirnforschung gelungen sind. Es sei jetzt zum Beispiel schon einfacher festzustellen, wo im Gehirn Zellen beteiligt sind, wenn sich Patienten bestimmte Inhalte merken sollen, wenn also ihr Gedächtnis gefragt ist. Auch das war lange Zeit nicht gut erforscht, sagt der Industriewissenschaftler.
Beispiel, man macht einen Gedächtnistest, Wortlisten sollte man auswendig lernen und hinterher abrufen können nach ein paar Minuten. Dann sieht man mit Hilfe von speziellen bildgebenden Verfahren, welche Hirnareale aktiv werden dabei und welche nicht. Man kann das zunutze nehmen und zu sagen, ja genau, und jetzt möchte ich mit neuen Ansätzen das, was beim Menschen, beim Patienten muss ich sagen, nicht mehr so gut funktioniert, spezifisch adressieren und so werden wir präziser. Das ist für die Hirnforschung, für die psychiatrische Forschung so sehr präzise im Vergleich zu dem, was man vor 20, 30 Jahren hatte.
präziser zu werden, wenn es darum geht, etwa die Gedächtnisleistung des Gehirns zu erforschen, sei bei der Entwicklung von Medikamenten für psychiatrische Krankheitsbilder wichtig, sagt Rosenbrock. Er und seine Kolleginnen und Kollegen in der Pharmaforschung suchen nach Wegen, um Probleme zu behandeln, die viele Schizophrenie-Patienten oder Psychotiker haben, wenn es um Erinnerung und Verstehen geht. Dabei lässt sich allerdings mitunter nicht genau abgrenzen, ob diese Probleme ihre Ursache in der Krankheit haben oder ob sie Nebenwirkungen der Medikamente sind, die die Kranken nehmen. Die Industrieforscher wären jedenfalls schon ganz zufrieden damit, wenn es gelingen würde, die Konzentrationsprobleme, die eine Nebenwirkung mancher Arzneien sind, besser in den Griff zu bekommen.
Konversationen folgen und logisch korrekt antworten, wenn man so will. Bücher lesen und den Inhalt verstehen und damit umgehen mit dem Wissen. Ganz normale Alltagsprozesse zu bewältigen, wo man seinen Tag organisieren muss, indem man, was weiß ich, einkaufen geht, eine Liste herstellt an Dingen, die man kaufen muss und hinterher dann den Prozess auch weiterführt. Das sind alles Dinge, die Schizophrenie-Patienten, auch wenn sie die Psychosen gut kontrollieren, weiterhin nicht gut können. Das fällt ihnen schwer. Bestimmte Netzwerke im Gehirn funktionieren nur eingeschränkt. Und hier versuchen wir gezielt Medikamente zu entwickeln, die dort eingreifen.
Hier wiederum könnten Neuentwicklungen in der Psychopharmakotherapie viel Nutzen stiften, hofft Rosenbrock. Selbst wenn solche Neuentwicklungen die jeweilige Krankheit nicht heilen, sondern nur lindern können.
Das wissen wir aus vielen Studien und Befragungen auch von Patienten mit Patientenorganisationen derartigen, dass das die Patienten sehr belastet, dass sie sozusagen ihren normalen Alltag weiterhin nur schwer bewältigen können. Wenn man den Leuten jetzt zusätzlich zu dem Medikament für, um die Psychosen unter Kontrolle zu kriegen, noch ein Medikament geben könnte, was wirklich gut wirkt im Bereich der Konzentration, Kognitionsstörungen, Gedächtnisleistungen, würde man dem Menschen oder dem Patienten besser befähigen, seinen Alltag zu bewältigen, bis hin zu, dass sie ihren normalen Job, den sie vor der Erkrankung haben, wieder aufnehmen könnten. Also das wäre schon ein Ziel, was durch so ein neuartiges Medikament, wenn man kognitive Prozesse verbessert bei solchen Patienten, was man erreichen könnte vielleicht am Ende.
Der Forscher, der für den Pharmakonzern Boehringer Ingelheim arbeitet, macht bei allem Optimismus, den er hat, auch eines immer wieder klar. Es wird nicht in den nächsten Jahren die eine Wunderpille geben, die alle Schizophrenen oder Depressiven heilen kann. Vielmehr werde es verstärkt darum gehen, neue, zielgerichtetere Präparate zu entwickeln und Präparatkombinationen, die in der Summe weniger Nebenwirkungen haben. Und diese Arzneikombinationen werden immer stärker etwa mit digitalen Anwendungen ergänzt, erwartet Rosenbrock.
Man kann sich das so vorstellen, man hat eine Art Smartphone oder Tablett, je nachdem, und man bearbeitet Aufgaben. Das sind aber solche Aufgaben, die wirklich die Gedächtnisprozesse und Schaltkreise im Gehirn adressieren, stimulieren, wenn man so will, in denen vielleicht das Medikament dann sozusagen synergistisch wird und somit dann noch ein stärkerer Wirkeffekt erzielt wird. Das, und wenn man dann noch dazu nimmt, einen Therapeuten, der unterstützt mit einer speziellen kognitiven Verhaltenstherapie zum Beispiel. Ich glaube, dieser holistische Ansatz ist das, was in Zukunft am vielversprechendsten wird.
Ein holistischer Ansatz, also ein Ansatz, der Patientinnen und Patienten sozusagen ganzheitlich auf mehreren Wegen hilft, das hält auch Elisabeth Binder, die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München, für die aussichtsreichste Perspektive. Nur auf neue Medikamente zu hoffen, sei zu kurz gedacht.
Die Pharmakotherapie kann uns erlauben, quasi wieder neue Verhalten aufzunehmen und wieder neue Verhalten zu erlernen. Und das kann man natürlich am besten auch mit einer Psychotherapie unterstützen.
Denn auch hier unterscheiden sich psychische Erkrankungen grundsätzlich von anderen Krankheiten. Bei Psychosen oder Depressionen geht es nicht darum, einen bestimmten Messwert im Griff zu haben, wie bei Hypertonikern den Blutdruck oder den Blutzucker bei Diabetikern. Es geht auch nicht darum, bösartige Zellen so zu bekämpfen, dass bei einer Durchleuchtung des Körpers von Krebspatienten keine Tumore mehr sichtbar sind. Bei psychischen Krankheiten geht es darum, die Wahrnehmung und das Verhalten von Patienten, also letztlich ihr ganzes Wesen als Mensch, so zu verändern, dass die Patienten wieder als gesund gelten können. Holger Rosenbrock, der beim Pharmakonzern Boehringer Ingelheim die Neuentwicklung von Psychopharmaka mitgestaltet, betont dabei, Es geht nicht nur um Krankheiten, die in den Augen vieler Menschen eher selten vorkommen, wie etwa Schizophrenie. Es geht auch darum, mit neuen Ansätzen etwa Depressionen besser zu behandeln, die inzwischen fast zur Volkskrankheit geworden sind. Bislang setzen die Behandler oft auf Medikamente, die die Verarbeitung des sogenannten Glückshormons Serotonin beeinflussen. Doch es wäre wünschenswert, neben dieser Wirkstoffgruppe zusätzliche therapeutische Ansätze zu haben, sagt Rosenbrock.
Sodass auch wirklich nicht nur die Symptome verringert werden, sondern nein, dass der Patient in seiner Funktion hoffentlich wiederhergestellt wird. Das ist das Ziel am Ende des Tages. Wie wir wissen, ist der Bedarf weiterhin sehr groß.
Neue Medikamente bedeuten allerdings auch zusätzliche Kosten für die Krankenversicherer. In der Krebstherapie müssen die Krankenkassen und Privatversicherungen damit zurechtkommen, dass neue Medikamente nicht selten 100.000 Euro und mehr im Jahr kosten für einen einzelnen Patienten. Elisabeth Binder vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie will keine Schätzung abgeben, was neu entwickelte Psychopharmaka kosten könnten, auf deren Entwicklung sie in den nächsten Jahren hofft. Da gebe es zu viele Unsicherheiten. Eines aber sei sicher, sagt sie, die Gesellschaft wird in nächster Zeit so oder so viel Geld für den Umgang mit psychischen Krankheiten aufbringen müssen.
Von dem, was es die Gesellschaft kostet, werden sie, so wie ich die Zahlen im Kopf habe, 2030 unsere Gesellschaften am meisten kosten. Es ist ja nicht nur der Krankenhaustag, sondern es ist, dass wenn man eine psychiatrische Erkrankung hat, oft wird man nicht ganz gesund, oft kann man nicht mehr Vollzeit arbeiten oder gar nicht arbeiten, wird berentet. Das sind natürlich hohe gesellschaftliche Kosten. Und gerade bei psychiatrischen Erkrankungen passiert das nicht im hohen Lebensalter, sondern jung. Die sind jung und fallen aus und sind quasi von auch ihrer ihr Entwicklungspotenzial einfach auch eingeschränkt. Also vielleicht hätten die Möglichkeit gehabt, eine Firma zu leiten, aber durch die Erkrankung haben sie vielleicht, wenn überhaupt, einen Job in der Reinigung. Und das sind natürlich auch Kosten insgesamt für unsere Gesellschaft.
Auch aus einer Kosten-Nutzen-Abwägung heraus sei es daher vernünftig, neue Medikamente zu entwickeln, ergänzt Holger Rosenbrock vom Pharmakonzern Boehringer Ingelheim. Diese Erkenntnis setze sich auch in seiner Branche immer mehr durch, die längere Zeit in dieser Sparte eher zurückhaltend war.
Es sind nicht nur wir als Boehringer, sondern auch andere im Bereich der Pharma- und Biotech-Industrie, die darauf gekommen sind, dass die neuen Forschungsergebnisse so aus den letzten 10, 15 Jahren jetzt verwendet werden können, um hier wirklich gezieltere Medikamente zu bekommen, in den nächsten 10 Jahren, sagen wir mal. Ich denke schon, dass das ein neuer Aufbruch ist und sozusagen die Delle, die wir vor 20 Jahren hatten in der psychiatrischen Forschung, damit überwunden haben, denke ich schon.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Neue Medikamente für psychisch Kranke. Hoffnung auf revolutionäre Innovationen. Eine Sendung von Nikolaus Nützel. Redaktion Yvonne Meyer.